Vor allem seine Tochter, die wird ihn ja gar nicht kennenlernen. Die wird ohne ihren Papa aufwachsen. Die kann immer erzählen, wie sie ihren Vater zum ersten Mal gesehen hat, als er auf der Anklagebank saß.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theissen.
Und ich bin Nora Waage und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia.
Hi. Heute haben wir mal ein Thema, da können wahrscheinlich wirklich alle von euch mitreden und irgendeine Geschichte beisteuern. Zumindest alle, die entweder verheiratet sind oder schon mal auf einer Hochzeit waren. Es geht nämlich um Hochzeiten und da gibt's ja eigentlich immer irgendwas zu erzählen. Also was man einfach nicht vergisst, weil es total schön war, lustig oder vielleicht, weil auch irgendwas richtig, richtig doll schiefgelaufen ist.
Ja, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, also nach meiner Hochzeit, als ich dann mit meiner Frau nach Hause gekommen bin, nach der Feier, da standen wir beide damals vor der Haustür und wir haben uns gegenseitig angeguckt und haben gedacht, wer hat jetzt den Schlüssel? Und keiner hatte den Schlüssel. Wir standen also mitten in der Nacht wirklich draußen vor der Tür, weil was ist passiert? Ich hatte während der Feier den Haustürschlüssel meiner Schwiegermutter in die Handtasche getan. Weil ich dachte, da ist er gut aufgehoben, da kommt er auch nicht weg. Aber sie ist natürlich viel früher nach Hause gefahren als wir. Und als wir dann da nach Hause gebracht worden sind, standen wir halt vor der Tür. Jetzt war es zum Glück so, dass meine Schwiegermutter mit bei uns im Haus wohnt. Aber das war natürlich echt eine peinliche Situation. Wir mussten klingeln, Sturm klingeln. Wir haben ans Fenster geklopft, um die irgendwie wach zu kriegen, damit die uns dann die Tür aufmacht. Naja, war jetzt nicht der richtige Ehekrach, aber romantisch ist natürlich auch ein bisschen anders. Aber unsere Ehe hat trotzdem jetzt schon echt, echt lange gehalten.
Wie ist so die Beziehung zur Schwimu, zur Schwiegermutter?
Immer noch super.
Ja, dann.
Ja, ich habe ja dieses Jahr geheiratet und eigentlich, es war alles gut. Wir hatten, ich glaube, unser Fail war ein bisschen kleiner. Wir hatten nämlich beide Sträuße, so schöne Brautsträuße und ich habe die vorher beim Laden dann bestellt, habe dann nur so angerufen, war so, ja, ich hätte gerne zwei Sträuße, die und die Farben. Hab aber das wichtige Wort Handstrauß nicht erwähnt. Und dann am Tag meiner Hochzeit hat mein Bruder die dann abgeholt, netterweise. Und dann kam er rein wieder mit so zwei riesigen Tischsträußen. Also hätten wir die in der Hand gehabt, man hätte uns kaum noch gesehen, weil wir so riesen Sträuße hatten.
Kann man doch nicht werfen nachher,
ja,
ne?
Wirklich, also, er schlägt's noch irgendwen. Und dann saß ich irgendwie eine Stunde vor der Trauung bei meinen Eltern im Garten mit so einer Schere und habe diese Sträuße auseinandergerissen und irgendwie wieder neu zusammengebunden. Hauptsache, die sind nur noch halb so groß, ja. Sahen aber am Ende schön aus, wurden gelobt, schöne Sträuße.
Handstrauß,
richtig.
Hab ich noch nie gehört.
Wichtig, Alice, musst du dir merken.
Ich habe aber auch eine Story, obwohl ich selber noch nicht verheiratet bin. Aber ich war Trauzeugin bei meiner lieben Cousine auf der Hochzeit. Und ich war wirklich so richtig, also ich hatte so richtig Lust auch darauf. Ich war so, ach, und dann mache ich das und dann mache ich das und ich will das machen. Ja, und dann habe ich mir halt dummerweise 2 Wochen vor dieser Hochzeit sehr, sehr übel mein Sprunggelenk gebrochen und saß einfach die komplette Hochzeit im Rollstuhl. Gibt tolle Fotos von mir. Ja, und ich konnte natürlich genau gar nichts mithelfen, mitschleppen, mit aufbauen, irgendwem irgendwas dirigieren oder so. Klar, ich habe so 1-2 kleine Aufgaben gehabt, aber ich dachte mir echt so, jo, das ist ein richtig tolles Timing hier. Ich hatte zum Glück noch meine andere Cousine, also die Schwester der Braut, und die hat dann ganz, ganz viel übernommen und gemacht. Hätte sie wahrscheinlich eh, aber ja, die hat dann wirklich so den Laden geschmissen, weil ich saß da rum und konnte halt nix.
Immerhin nicht deine eigene Hochzeit. Ich glaube, das wäre sogar noch schlimmer, oder?
Ja. Ich glaube, so ein Kleid, also das war schon an der Hochzeit dramatisch. Ich hatte mir ein richtig schönes Kleid bestellt, das einen ganz tollen Rückenausschnitt hatte. Ja, Rücken hat halt keiner gesehen, weil ich saß halt im Rollstuhl. Ne? Ja, nee, also ich hoffe, damit bin ich jetzt erstmal durch.
Kammermäßig.
Ja, also bei dem Fall, über den wir heute sprechen wollen, da geht's allerdings nicht um die, ja, ich sag mal, schönen Sachen oder lustigen Sachen, die wir so in Erinnerung haben, oder um die, die, ja, so Anekdoten, wie wir die jetzt erzählt haben. Es geht tatsächlich um den wohl größten Hochzeitsbetrug, der jemals im Ruhrgebiet passiert ist. Zumindest was die Zeit angeht, die wir so einigermaßen überschauen können. Darüber ist damals auch wirklich viel berichtet worden. Im Fernsehen, Radio, den Zeitungen. Und einige von euch werden sich da auch bestimmt noch dran erinnern können. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her.
Ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern, Alicia. Unter anderem, weil ich ja in der Nachbarstadt des Ganzen, wo sich das abgespielt hat, in Waltrop, in Castrop-Rauxel, bin ich ja Redakteurin gewesen. Und das war ganz am Anfang, als ich da war. Und das war ein Riesending. Und meine Kollegin Ronny von Wangenheim hat andauernd mit irgendwelchen Brautpaaren telefoniert, weil ganz viele kamen halt aus Castrop-Rauxel und wollten in der schönen Nachbarstadt heiraten. Und das war ein richtiger Skandal. Wir haben damals ganz groß berichtet, also die Ruhrnachrichten, aber auch die Waltropper Zeitung. Und eine der ersten Überschriften, die hieß damals so sinngemäß, Betrugsverdacht, tausende Euro verloren, Brautpaaren wird der schönste Tag im Leben vermiest. Das war dann Mitte Juli 2021. Und diese Nachricht, die ist in der Stadt damals wirklich, wirklich rumgegangen, weil halt auch viele kennen den Hof, wo es passiert ist und so. Also das war ein Riesending.
Ja, und den Hof, den können wir auch nennen hier bei uns im Podcast. Das ist der Hof Niermann in Waltrop, so wie du es schon gesagt hast, Nora. Weil wir können ihn deshalb nennen, weil die Inhaber des Hofes mit diesem Betrug, über den wir jetzt gleich reden wollen, überhaupt nichts zu tun hatten. Die waren völlig ahnungslos, die waren völlig unschuldig. Das haben nachher übrigens auch die Richter am Bochumer Landgericht ganz, ganz klar festgestellt.
Ja, wir können ja erstmal was zum Hof Niermann erzählen. Das ist nämlich nicht nur ein Spargel- und Erdbeerhof, da kann man halt auch seine Hochzeit feiern. Und zwar in einer großen Scheune, die dann natürlich total schön geschmückt wird. Bisschen rustikal sieht das aus, klar, muss man halt mögen, aber es hat halt auch irgendwie was. Also die Location war auf jeden Fall richtig beliebt, weil sie natürlich auch was Besonderes war. Und viele Brautpaare das auch wirklich romantisch fanden, so Hochzeit auf dem Bauernhof. Es gab damals auch wirklich nur gute Bewertungen im Internet. Und die Brautpaare, die haben sich mit ihrem Lob für das Team und das Ambiente fast überschlagen.
Für die Planung der Feiern war damals Timur zuständig. Das ist allerdings nicht sein richtiger Name. Wir haben ihn geändert, weil er Familie hat, die wir natürlich schützen möchten. Die kann ja nichts dafür, was er damals gemacht hat. Timur hat Anfang 2020 auf dem Hof Niermann angefangen und zwar als stellvertretender Serviceleiter. Er muss dann auch sofort einen richtig guten Eindruck hinterlassen haben. Er wurde nämlich ganz schnell in die Planung und Durchführung der Feiern mit eingebunden und er durfte dann auch ziemlich schnell ja selbst Verträge abschließen.
Ja, was er natürlich super fand, als er sich auf dem Hof beworben hatte, da hat er nämlich eigentlich nur mit einem Job als Kellner gerechnet. Ja, und dann war er ruckzuck Serviceleiter, was sich für ihn auch echt gelohnt hat. Vor Gericht hat er damals gesagt, so viel Geld wie da auf diesem Hof hatte ich bis dahin noch nie verdient.
Ja, nur dass er davon nichts gehabt hat, weil er sein ganzes Geld immer sofort verzockt hat. Was ja dann auch das Problem auf dem Hof Niermann war. Timur hat Anzahlungen für Hochzeiten kassiert und mit dem Geld dann immer sofort neue Sportwetten abgeschlossen. Sodass am Ende alles weg war. Das waren rund 220.000 Euro von über 60 Brautpaaren, die dann auch gar nicht feiern konnten, weil außer Timur niemand auf dem Hof irgendwas von den geplanten Hochzeitsterminen wusste.
Ja, für die Brautpaare war das natürlich ein riesengroßer Schock, als das damals bekannt geworden ist. Man kann sich's ja vorstellen, man zahlt eine richtig hohe Anzahlung, man plant eine Feier, man ist so richtig drin. Und dann erfährt man plötzlich, dass das ganze Geld weg ist. Und feiern kann man auch nicht, weil man es mit einem absolut durchtriebenen Betrüger zu tun hat.
Und das waren ja auch keine kleinen Beträge, die sie damals gezahlt hatten. Es gab ein Brautpaar, das hat tatsächlich eine Anzahlung von 10.000 Euro geleistet, was wahrscheinlich dann auch schon der gesamte Betrag war. Andere, die haben 4.000 Euro angezahlt oder 3.000 Euro oder 2.000 Euro. Also alles auf jeden Fall Beträge, die so richtig, richtig wehtun.
Und warum das überhaupt funktioniert hat und warum es auch nicht direkt aufgefallen ist, das hatte mit der Corona-Zeit zu tun. Als Timur auf dem Hof Niermann gearbeitet hat, konnten überhaupt keine Hochzeiten stattfinden, weil so große Feiern mit 100 Leuten oder mehr einfach nicht erlaubt waren. Und deshalb lagen alle Termine, die er mit den Brautpaaren besprochen hatte, noch ein ganzes Stück in der Zukunft praktischerweise für ihn. Wäre das anders gewesen, da wäre der Betrug natürlich schon viel, viel früher aufgefallen.
Dass Timur ein Betrüger ist, das hat eigentlich auch keiner so richtig geahnt. Er war nämlich immer total nett, richtig hilfsbereit und er hat immer so getan, als ob er sich um alles kümmern würde. Er hat mit dem Brautpaar den Ablauf der Hochzeit besprochen, die Deko, das Menü. Also der war so richtig rund um die Uhr für die da.
Ja, und es hatte jetzt auch alles wirklich Sinn und Verstand, was er gesagt hat. Wenn er zum Beispiel eine weitere Anzahlung wollte, dann hat er zum Beispiel gesagt, ja, wir sind ja gerade im Lockdown, das ist total schwierig für unseren Hof. Wenn ihr eure Hochzeit wirklich bei uns feiern wollt, ja, könnt ihr uns dann nicht noch ein bisschen mehr anzahlen, damit wir über die Runden kommen und nicht in die Insolvenz schlittern vorher. Und das hat funktioniert, weil er halt extrem überzeugend war und weil die Brautpaare meistens aus der Gegend kamen und den Hof ja auch unterstützen wollten.
Ja, was die Brautpaare allerdings nicht wussten, die ersten Anzahlungen und auch die weiteren Anzahlungen, die sie geleistet haben, die sind eben nicht auf die Konten des Hofs gegangen, sondern immer auf Timurs Privatkonten. Bei den Überweisungen haben sie natürlich ganz normal oben als Empfänger Hof Niermann eingetragen, aber die IBAN, die da drunter stand, das war dann die IBAN von Timurs Privatkonten. Die Bank hat damals also diese Überweisung auch nicht gestoppt, die sind problemlos durchgegangen, diese Zahlung, weil Empfänger und Kontoinhaber nämlich gar nicht identisch sein müssen. Timur, der hat das natürlich gewusst, dass das bei der Bank nicht auffällt.
Manchmal hat Timur das Geld, also diese Anzahlung, aber auch persönlich abgeholt, also in bar. Aber auch das hat die Brautpaare, bei denen das passiert ist, jetzt nicht so wirklich beunruhigt, weil sie gedacht haben, klar, es ist Corona, der Hof ist geschlossen. Wahrscheinlich brauchen die ein bisschen Bargeld, um alles am Laufen zu halten.
Aus Sicht der Brautpaare war das aber auch nicht so ganz uneigennützig. Es ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und in diesem Fall, da war es so, dass Timur ihnen richtig hohe Rabatte versprochen hatte, wenn sie nochmal eine zusätzliche Anzahlung leisten. Es waren ganz oft so 20% oder 25%, aber ein paar Mal auch 40%. Und einmal, da waren es sogar 50%. Die Hochzeitsfeier hätte dann also nur noch die Hälfte gekostet, was ja schon ja ein kleiner Anreiz ist, so viel wie möglich vorher zu bezahlen.
Ja, letztendlich ist ja auch egal, wann man die Hochzeitsfeier bezahlt, wenn man das Geld sowieso schon gespart und eingeplant hat. Man rechnet bei so einer Hochzeit ja auch irgendwie damit, dass es teuer wird. Und wenn man dann noch 40% oder 50% Rabatt kriegt, umso besser. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das auch angenommen, wenn mir das jemand gemacht hätte, das Angebot.
Ja, das war aus Betrügersicht natürlich echt, echt gut gemacht. Das hat Richter Michael Reag, der den Prozess am Bochumer Landgericht damals geleitet hat, beim Urteil auch nochmal ganz klar gesagt. Er hat nämlich gesagt, in einer ähnlichen Situation wäre auch jeder von uns Opfer des Angeklagten geworden, weil es Timur mit seiner freundlichen und eloquenten Art, so hat er sich damals ausgedrückt, einfach immer wieder gelungen ist, Menschen für sich einzunehmen und dann auch ja um den Finger zu wickeln.
Ja, wobei man auch sagen muss, so müssen Betrüger ja auch sein. Also die müssen ja freundlich sein, nett, zuvorkommend, sonst funktioniert das ja nicht. So richtige ja, Menschenfänger halt, wer unsympathisch ist, der kriegt mit Sicherheit kein Geld. Zumindest nicht so einfach. Und ich erinnere mich auch noch voll gut, ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, der in Untersuchungshaft saß, wegen Betrugs. Und der Typ, der war auch so nett, so charmant. Und ich habe mir direkt gedacht, also, ich weiß ja nicht genau, was du gemacht hast, aber wahrscheinlich wäre ich auch drauf reingefallen.
Warum lernst du solche Leute kennen, Alicia?
Ja, vor allem, wie lernt man jemanden kennen, der in U-Haft sitzt?
Beruflich.
Ja, jetzt ist es bei Timo so, dass er auch überhaupt nicht neu war in dem Geschäft. Er war nämlich schon wirklich lange als Betrüger unterwegs und er hatte auch schon im Gefängnis gesessen und er hatte wirklich, wirklich viele Schulden. Das waren am Ende rund 400.000 Euro. Das kann er realistisch natürlich nie zurückzahlen, aber 400.000 Euro, das ist wirklich viel Geld.
Auf jeden Fall, das ist absolut ein Brett, 400.000 Euro. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er erst 32 war, als er auf dem Hof Niermann angefangen hat. Aber die Probleme, die ja gingen ja schon, die hat er schon relativ lange gehabt. Die fing eigentlich schon auf der Schule an. Die hat er zwar noch zu Ende gemacht mit der mittleren Reife, aber danach hat eigentlich nichts mehr so richtig funktioniert. Timur ist zwar noch zur höheren Handelsschule gegangen, aber ohne Erfolg. Er hat dann auch mehrere Lehren angefangen im kaufmännischen Bereich. Die hat er dann aber alle abgebrochen. Die einzige Ausbildung, die er tatsächlich abgeschlossen hat, die hat er dann später im Gefängnis gemacht, allerdings auf einem ganz anderen Gebiet. Da ist er nämlich zum Zerspanungstechniker ausgebildet worden.
Ja, dass in seinem Leben eigentlich nichts geklappt hat, das hatte natürlich einen Grund. Und das war das Glücksspiel. Timo hat schon mit 16 seine erste Fußballwette abgeschlossen. Da war er noch in der Schule. Er hat damals 2 Euro gesetzt. Wir wissen allerdings nicht, ob er gewonnen oder verloren hat. Und wir wissen auch nicht, wie er das gemacht hat. Weil klar, eigentlich darf man Sportwetten eben erst ab 18 machen.
Ja, aber da gibt's natürlich immer Tricks. Deshalb, also ich glaube, dass er jemand gehabt hat, der die Wette einfach für ihn platziert hat.
Ja, ein bisschen Geld zu verwetten, das ist ja jetzt auch nicht so ganz ungewöhnlich. Die meisten, die das machen, die hören dann ja aber eigentlich auch wieder auf, weil ihnen das Geld so schade ist, dass sie dabei verlieren. Bei Timo, da war das aber komplett anders. Er war wirklich direkt im Wettfieber.
Das war natürlich ein Problem für ihn, weil er ja Schüler war und natürlich auch noch nicht so viel Geld gehabt hat. Und deshalb gab es auch gleich Schwierigkeiten. Im Prozess hat er damals gesagt, ich konnte irgendwann sogar nicht mehr zur Schule gehen, weil ich mein Monatsticket für den Bus verspielt habe. Und daran sieht man natürlich schon, dass er damals mit diesen Sportwetten, ja, dass er die nicht einfach mal so nebenbei platziert hat, dass er eigentlich sofort von 0 auf 100 durchgestartet ist.
Und um weiterspielen zu können, hat Timur sich dann auch Geld geliehen, obwohl er eigentlich wusste, dass er das nicht zurückzahlen kann. Außer er macht halt einen riesengroßen Gewinn. Aber das ist nicht passiert. Er hat auch selbst Kredite aufgenommen, um dann immer sofort alles zu verzocken.
Ja, deswegen hat das auch mit den ganzen Ausbildungen nicht funktioniert, weil er einfach oft nicht da war, einfach geschwänzt hat und stattdessen dann lieber im Wettbüro war, als zur Arbeit zu gehen. Er hat sogar mal, und das finde ich wirklich unglaublich, den Tod seiner Mutter erfunden als Ausrede, weil er seiner Chefin irgendwie erklären musste, warum er mal wieder nicht da ist.
Na, es geht aber noch doller. Er war sogar bei der Geburt seines ersten Kindes nicht dabei. Da war er auch im Wettbüro und hat das ganze Geld der Familie verspielt.
Ich weiß echt nicht, wenn man das jetzt nochmal so hört, wie man da noch ruhig schlafen kann, wenn man sich das nochmal vorstellt. Die Frau, die liegt im Krankenhaus, bringt ihr erstes Kind zur Welt und man selbst hat wirklich nichts Besseres zu tun, als im Wettbüro mal eben das ganze Geld der Familie zu verzocken. Wobei man allerdings sagen muss, das war dann doch so ein Moment, der ihn zumindest später selbst ziemlich mitgenommen hat, der ihm wahrscheinlich auch heute noch zu schaffen macht. Im Prozess hat er nämlich, als er genau davon erzählt hat, dass er nicht dabei war bei der Geburt seines ersten Kindes, da hat er nämlich dann tatsächlich geweint.
Na, kann ich mir auch gut vorstellen, weil im Endeffekt ist eine Spielsucht ja eine Sucht, also eine Krankheit. Und der war halt krank, der Timur.
Das wurde dann halt auch wirklich zum Problem, weil er hat das ganze Geld der Familie verzockt. Dann war halt für dieses ganz normale Familienleben einfach kein Geld mehr da. Es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass Timo alles verzockt hat und wirklich komplett pleite war. Aber irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ihm auch niemand mehr was leihen wollte, weil ihm wirklich keiner mehr Geld geben wollte.
Ja, und das war auch genau der Zeitpunkt, als das dann mit den Straftaten losgegangen ist. Timur hatte zwar schon so ein paar, ja, kleinere Verurteilungen, wegen Beleidigung zum Beispiel oder weil er ohne Führerschein unterwegs war, aber auch schon wegen Erpressung und Verleumdung. Dafür hat Timur auch schon ein paar Monate im Gefängnis gesessen, weil immer neue Straftaten dazugekommen sind und die Bewährungen, die er eigentlich gekriegt hatte, die wurden dann irgendwann deswegen widerrufen.
Weil es für den Fall ganz spannend ist und wir ja auch bei anderen Fällen oft drüber sprechen, schauen wir uns das mal an, dieses Konzept Bewährung. Wir sprechen in unserem Podcast ja eigentlich immer nur über Strafen ohne Bewährung. Ich meine, so heißen wir auch. Aber wir gucken trotzdem mal, wie das genau funktioniert mit den Bewährungsstrafen. Nur Strafen, die nicht höher als 2 Jahre sind, kann ein Gericht zur Bewährung aussetzen. Das heißt, der Verurteilte muss nicht ins Gefängnis, zumindest erstmal. Wenn das Gericht eine Strafe zur Bewährung aussetzt, wird immer auch gleich eine Zeit festgelegt, in der der Verurteilte sich bewähren muss. Das können bis zu 5 Jahre sein. In dieser Zeit dürfen natürlich keine neuen Straftaten passieren und meistens muss man auch gewisse andere Auflagen erfüllen. Das können Sozialstunden sein, dass man also in einer gemeinnützigen Einrichtung kostenlos mithilft oder das können aber auch Geldzahlungen sein an den Staat oder an karitative Einrichtungen. Wenn man sich an diese Auflagen, diese Bewährungsauflagen nicht hält und zum Beispiel wieder neue Straftaten begeht, kann die Bewährung widerrufen werden. Dann muss man die ursprünglich verhängte Haftstrafe dann doch noch absitzen. Bei Strafen über 2 Jahren gibt es grundsätzlich keine Bewährung mehr. Also wer 2 Jahre und 1 Monat kriegt, der muss definitiv ins Gefängnis. Was aber in der Regel gemacht wird, wenn man einen Teil einer höheren Strafe abgesessen hat, dann wird der Rest zur Bewährung ausgesetzt. Das ist meist nach 2/3 der Fall. Da sprechen wir auch oft drüber, dass jemand nach 2/3 der Zeit rausgekommen ist. In Ausnahmefällen kann das aber auch schon nach der Halbstrafe sein, also nach der Hälfte der verhängten Zeit.
Na, bei Timur war es ja so, dass die Straftaten, die mit seinen Sportwetten zu tun hatten, 2013, 2014 um den Dreh losgegangen sind. Und was er da gemacht hat, das war auch gleich richtig schäbig. Da hat er nämlich sogar Kinder abgezockt. Timo war nämlich damals Trainer einer Kinderfußballmannschaft und hatte von den Eltern Geld eingesammelt. Das sollte für eine Mannschaftsfahrt sein nach München. Es waren insgesamt 745 Euro, die da zusammengekommen sind. Und dieses Geld, das hat Timo sich dann genommen und ist damit sofort wieder in das nächste Wettbüro gegangen und hat alles verzockt. Ja, sodass es natürlich auch keine Mannschaftsfahrt nach München gab.
Ja, die Richter am Amtsgericht Osnabrück, die für den Fall damals zuständig waren, die haben das als Unterschlagung gewertet und Timur damals zu 3 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Ganze, das war im Januar 2014.
Ja, 3 Monate, das hört sich jetzt nicht nach so richtig viel an. Aber das war leider erst der Anfang für Timur. Er hat dann nämlich sofort weitergemacht, jetzt aber auf einem ganz anderen Gebiet.
Ja, jetzt ist er als Vermieter aufgetreten und er hat das Haus seiner Eltern in Lotte, das ist in der Nähe von Osnabrück, zur Vermietung angeboten. Obwohl es überhaupt nicht vermietet werden sollte, aber er hat halt so getan. Er hat dann auch tatsächlich rund 20 Mietverträge abgeschlossen, wie gesagt, immer für ein und dasselbe Haus. Aber auch das war noch nicht alles. Er hat nämlich auch gleich noch jedes Mal die Kaution kassiert und zwar von jedem Einzelnen. Ja, und das waren am Ende fast 7.000 Euro. Und was dann noch dazugekommen ist, wer das Geld für die Kaution nicht gehabt hat, von dem hat Timur dann auch andere Sachen angenommen, die einigermaßen wertvoll waren aus seiner Sicht. Ein Mountainbike zum Beispiel im Wert von 1.800 Euro oder ein Fernseher, der mal 800 Euro gekostet hat. Also er hat alles genommen, was er kriegen konnte und dann auch selbst wieder zu Geld machen konnte.
Das ist so unfassbar. Also A, ist ja super klar, dass das auffällt, früher oder später.
Und, ja, auf jeden Fall.
Ja, und B, wenn mir der Vermieter sagt, also hören Sie mal hier, Frau Theisen, Sie haben jetzt zwar das Geld für die Kaution nicht, aber ich würde auch Ihr Mountainbike nehmen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre doch skeptisch. Ich bin mir nicht sicher.
Wohl bei dem Mietmarkt heute.
Oh Gott, ja.
Hier, nehmen Sie mein Erzgebot.
Nehmen Sie das zweite Auto auch noch. Ja, aber es geht
tatsächlich. Aber es hat funktioniert, das muss man ja einfach so sagen. Ne? Daran sieht man natürlich wieder, was er für ein Typ war, dass er halt absolut... ja, sympathisch, nett und vor allem überzeugend war.
Aber auch, dass er halt nicht drüber nachgedacht hat, was als nächstes passiert. Weil das war ja schon gesagt, das ist ja klar, dass das auffliegt.
Ja, und es geht tatsächlich noch eine Portion Dollar. Wir sind immer noch im Jahr 2014. Neben diesem Mietbetrug, bei dem durch Bargeld und ja auch diese ja, Wertgegenstände, Mountainbike, Fernseher und so weiter, knapp 10.000 Euro zusammengekommen sind, hat Timo nämlich auch noch auf einem anderen Gebiet abkassiert. Und zwar wirklich so richtig. Dabei sind rund 180.000 Euro zusammengekommen. Also ja, das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
Ja, das, was er jetzt gemacht hat, das war wirklich so richtig, richtig mies, allerunterste Schublade. Er hat nämlich im Internet Kontakt zu homosexuellen und bisexuellen Männern gesucht, was natürlich völlig okay ist, aber es hat einen Hintergrund, dass er sich genau diese Männer ausgesucht hat.
Obwohl das erstmal noch keine Rolle gespielt hat. Da hat Timur die Kontakte nämlich einfach nur genutzt, um sich Geld zu leihen, wieder mal Geld zu leihen. Obwohl er auch da natürlich schon ahnen konnte, dass er das nie zurückzahlen kann. Es sei denn, er macht bei seinen Sportwetten dann irgendwann doch mal den riesengroßen Gewinn. Aber das ist vorher nie eingetreten und irgendwann kann man sich dann ja wahrscheinlich auch vorstellen, dass es später nicht eintritt. Zumindest nicht in der Größenordnung, dass man alles zurückzahlen kann.
Sich Geld zu leihen, vor allem von irgendwelchen Männern, die man da im Internet anschreibt und kaum kennt, das ist ja nicht so einfach. Und deshalb hat sich Timur auch dafür eine ganz ja, perfide Geschichte ausgedacht. Er hat nämlich erzählt, dass er ganz, ganz dringend Geld braucht, weil er sonst ins Gefängnis muss. Das kann er nur noch abwenden, wenn eine Kaution hinterlegt wird. Und das Geld würde natürlich auch nicht an ihn gehen, sondern an die Staatskasse. Und von da sollte es später dann auch zurückkommen. Und das haben die Männer, die er übers Internet da gedatet hat, geglaubt. Sie haben nämlich auch nicht gemerkt, dass das kein Gerichtskonto war, auf das sie ihr Geld überwiesen haben, sondern das war auch Timurs IBAN. Also genauso wie später auch auf dem Hof Niermann.
Und wenn sie dann doch mal Zweifel hatten, dann hat Timo noch einen anderen Trick gehabt. Dann hat er sich als Rechtsanwalt ausgegeben und hat gefälschte Quittungen ausgestellt, worauf dann natürlich so ganz offiziell drauf stand, dass das Geld an staatliche Stellen geht. Und er hatte sogar noch einen Komplizen, der sich manchmal als Richter ausgegeben hat, damit das Ganze natürlich nochmal so eine extra Portion Seriosität hatte.
Ja, hat aber doch nicht immer funktioniert. Und was Timur dann gemacht hat, und damit sind wir jetzt auch an dem Punkt, warum wir das mit der Homosexualität überhaupt erwähnt haben. Wenn ihm die Männer nämlich kein Geld leihen wollten, wenn sie ihm vielleicht nicht vertraut haben, wenn sie ihm nicht geglaubt haben, dann hat er sie erpresst. Und zwar genau mit ihrer Homosexualität. Das ging vor allem natürlich bei den Männern, die sich noch nicht geoutet hatten, was er wohl irgendwie herausgekriegt hatte und denen er dann sinngemäß gesagt hat, wenn ich von dir kein Geld kriege, dann mache ich das öffentlich, dass du homosexuell bist. Und ja, das hat tatsächlich funktioniert.
Boah, das ist so ekelhaft, ne?
Ja, richtig. Wirklich einfach schäbig und gemein.
Also ich muss echt sagen, ich hatte bis jetzt irgendwie noch so Mitleid mit ihm, weil ja, er ist halt suchtkrank, aber irgendwie entschuldigt das auch nicht alles. Und jetzt geht's wirklich so in eine Richtung, dass ja, das überschreitet einfach noch mehr Grenzen als vorher schon.
Ja, er hat damit auch so ein bisschen Existenzen zerstört, ne? Ein Mann, den er damals abgezockt hat, der hat insgesamt rund 55.000 Euro gezahlt. Der hat dafür sogar zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 30.000 Euro aufgenommen. Das ist richtig viel Geld. Aber auch das war Timo noch nicht genug. Danach hat er den Mann nämlich noch dazu gebracht, jede Menge Handyverträge abzuschließen und andere Elektronikgeräte auf Raten zu kaufen. Und diese Neugeräte, die sind natürlich dann immer an Timo gegangen, der sie dann sofort verkauft hat. Wenn man jetzt den Wert der Elektronik noch oben drauf packt, dann hat allein dieser eine arme Mann, den er da erpresst hat, 90.000 Euro an Timo gezahlt, wovon er natürlich nie wieder einen Cent sehen wird.
Ja, und für diese ganzen Straftaten ist Timo dann im Mai 2015 vom Landgericht Osnabrück zu insgesamt 6 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Da ist jede Menge zusammengefasst worden damals von mehreren Straftaten. Ja, und das hieß natürlich, dass er endgültig ins Gefängnis musste. Und da hat er dann auch gesessen bis April 2019, also rund 4 Jahre. Danach ist er dann, so wie wir das ja vorhin schon erklärt haben, vorzeitig auf Bewährung entlassen worden.
Ja, und danach lief es dann auch erstmal ganz gut, als er wieder auf freiem Fuß war. Da hat er nämlich nicht mehr gezockt. Er hatte während der Zeit, in der er im Gefängnis war, auch noch geheiratet. Das war im Herbst 2018. Und als er dann ein paar Monate später entlassen worden ist, da haben er und seine Frau die Zeit ja wahrscheinlich auch erstmal genossen, also die sie jetzt miteinander verbringen konnten. Und sie waren wahrscheinlich auch wirklich froh, dass das Thema Gefängnis jetzt erstmal vorbei war.
Mit Sicherheit. Aber das mit dem Eheglück, das war so eine Sache, das hat nämlich nicht so richtig lange angehalten. Ende 2019 muss es zu einem ziemlichen Krach gekommen sein in der Beziehung. Wir wissen nicht warum, aber davon hat Timo im Prozess später selbst erzählt. Und das soll dann auch der Moment gewesen sein, in dem alles wieder losging, in dem er wieder angefangen hat mit den Sportwetten. Ja, und wenn man jetzt mal überlegt, da war er gerade mal ja so ein halbes Jahr draußen.
Aber er hat sich ja trotzdem noch wieder um einen Job gekümmert und jetzt sind wir auch ganz nah dran an unserem Fall. Er hatte sich ja auf dem Hof Niermann als Kellner beworben, wo er dann eben Anfang 2020, da sind wir jetzt, auch angefangen hat.
Ja, aber der Job hat ihn nicht von den Sportwetten abgehalten, weil er jetzt ja auch wieder Geld verdient hat und weil die Verlockung vielleicht auch da war. Timo ist nämlich auf dem Weg zur Arbeit immer an einem Wettbüro vorbeigekommen und da hat er dann morgens immer seine Wetten platziert und tagsüber hat er auf dem Handy dann verfolgt, wie es gelaufen ist. Natürlich auch immer in der Hoffnung auf den ganz, ganz großen Gewinn, der aber, wie gesagt, nie gekommen ist.
Ja, und was man auch sagen muss, was auch eine Rolle spielt bei diesem Fall, das ist der Alkohol. Das war auch ein Problem bei ihm. Das ging mit 18 los, mit Bier. Ja, was ja nun mal erstmal vielleicht nicht so ganz ungewöhnlich ist. Es gibt ja auch Jugendliche, die schon früher damit anfangen. Aber bei Timur, da war das so, dass er diesen Alkoholkonsum ziemlich schnell gesteigert hat, dass er einfach immer mehr getrunken hat, bis zu seiner ersten langen Haftstrafe, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, sagt er, dass das schon 6 bis 7 Flaschen am Tag waren. Ja, ob stimmt, wissen wir natürlich nicht genau, aber das ist das, was er zumindest erzählt hat.
Ja, nach seiner Entlassung war damit aber auch erstmal Schluss. Genau wie mit dem Sportwetten, das hatten wir ja gerade schon gesagt. Aber dann kommt halt wieder dieser Streit mit seiner Frau ins Spiel und danach hat er eben nicht nur wieder gezockt, sondern er will auch wieder getrunken haben.
Ja, obwohl wir, wie du schon gesagt hast, Jörn, das so ein bisschen mit Vorsicht genießen müssen, was er so alles erzählt. Es kann natürlich auch sein, dass er schon vorher wieder mit den Sportwetten angefangen hat und auch mit dem Alkohol und dass es eben genau deswegen zum Streit gekommen ist und nicht umgekehrt, wie er erzählt hat. Erst der Streit und dann halt dieser Rückfall.
Ja, klar kann sein, das ist halt immer das Problem, wenn man mit Betrügern zu tun hat. Aber ich kann ja mal sagen, was er erzählt hat. Also er hat gesagt, ich habe gleich wieder richtig getrunken und zwar flaschenweise, Wodka jetzt auch. Während der Arbeit auf dem Hof Niermann, da ging das natürlich nicht. Das wäre wahrscheinlich ja dann auch doch aufgefallen. Abstinent war er da aber auch nicht. Da will er nämlich heimlich getrunken haben und zwar Weinschorlen, die er sich in Wassergläsern gemixt hatte. Ja, so, dass es halt so aussah, als wenn er einfach nur Wasser trinkt und eben keiner Verdacht schöpft.
Was man Timo ja lassen muss, trotz eben seiner Spielsucht und trotz dieses ständigen Trinkens, er ist immer pünktlich auf der Arbeit. Er hat sich immer ganz besonders um die Brautpaare gekümmert. Jetzt wissen wir natürlich schon, dass er das nur gemacht hat, um ihr Vertrauen zu bekommen. Sonst hätte das mit den Anzahlungen ja sicher nicht geklappt. Aber ich meine, so nach außen hat er ja erstmal einen guten Eindruck gemacht.
Obwohl das natürlich offiziell gar nicht erlaubt war, was er da gemacht hat, also auf dem Hof zumindest nicht erlaubt war. Da gab es nämlich klare Regelungen. Erstmal durften sich die Anzahlungen nur auf maximal 20% des voraussichtlichen Gesamtpreises belaufen. Außerdem, klar, das kann man sich auch vorstellen, sollte das Geld natürlich auf ein Konto der Chefin überwiesen werden. Bargeld durfte zwar entgegengenommen werden, aber das sollte auch eigentlich die absolute Ausnahme sein. Außerdem hätte das Geld natürlich dann in die Kasse des Hofes gemusst. Und Timo hätte auch den Betrag eintippen müssen, so dass die Anzahlung auch registriert ist und vor allem, dass sie dann später auch zugeordnet werden kann. Aber all das hat er nicht gemacht.
Ja, und wenn man jetzt nochmal weiterdenkt, die Hochzeitstermine, die Timo da vergeben hat, die waren ja auch nirgendwo eingetragen. Da hätte irgendwann ja tatsächlich mal eine Hochzeitsgesellschaft auftauchen können und dann ist da nichts vorbereitet.
Das hat die Chefin vom Hof Niermann später auch mal in einem Interview gesagt, dass sie heilfroh ist, dass genau das nicht passiert ist. Das wäre ja einfach nur unfassbar peinlich gewesen erstens und es hätte vor allem einen riesen Ärger gegeben. Es geht ja immerhin um den ja, schönsten Tag des Lebens, auch wenn das immer so ein bisschen eine Floskel ist. Aber trotzdem, für die Paare ist dann die Hochzeit ja komplett ruiniert. Es gibt ja keine Hochzeit dann mehr.
Ja, Timur, der wird natürlich gewusst haben, dass das nicht endlos so weitergehen kann. In der Corona-Zeit, da hat er ja noch Glück gehabt, da konnten keine Feiern stattfinden. Aber im Sommer 2021, da sollte es dann so richtig losgehen. Und ja, da hätte es dann irgendwann auf jeden Fall geknallt. Aber all das hat er wohl ausgeblendet. Er hat sich auch gar keine Mühe gegeben zu gucken, ob der Tag, den die Brautpaare sich ausgesucht haben, überhaupt passt, ob die Hochzeitsscheune da überhaupt frei ist. Auf dem Hof, das muss man wissen, da konnte nämlich nur immer eine Feier stattfinden und nie zwei oder drei gleichzeitig. Aber das war ihm offenbar völlig egal. Er hat die Tage auch doppelt und dreifach vergeben, wovon die Brautpaare natürlich nichts wussten.
Das ist dann aber trotzdem aufgefallen und zwar nur ein paar Wochen bevor die ersten Hochzeitsfeiern, die Timo vereinbart hatte, stattfinden sollten. Es gab da nämlich eine Facebook-Gruppe, in der Erfahrungen und auch Ideen ausgetauscht wurden. Und da ist dann, ja, Folgendes passiert. Eine Braut hatte einen Deko-Vorschlag gepostet für die Feier auf Hof Niermann und den hat dann eine andere Braut gesehen und hat sowas geschrieben wie, oh, ihr feiert auf Hof Niermann, ja, wir auch. Und die Antwort, die sie dann gekriegt hat, die hat so gelautet, ja toll, ja wann denn? Und dann kann man sich ja schon vorstellen, wie es weiterging. Es stellte sich nämlich heraus, dass beide Brautpaare am selben Tag feiern wollten. Ja, also das muss ein ganz schöner Schock gewesen sein.
Ja, da ist natürlich erstmal Panik ausgebrochen, weil nämlich wirklich nicht mehr viel Zeit war. Nur noch ein paar Wochen, dann sollte gefeiert werden. Kann man sich ja vorstellen, dass dann wirklich richtig, richtig der Busch brennt. Ja, und wer selbst schon mal so eine Hochzeit geplant hat, der weiß, dass man eigentlich schon alles komplett durchgeplant und organisiert hat. Ich glaube, ich wäre selbst ein halbes Jahr vorher bei so einer Nachricht komplett ausgerastet. Die Gäste sind ja schon eingeladen, die von auswärts kommen, haben vielleicht schon ihre Hotels gebucht. Man hat einen DJ, Fotograf, da hängt so viel dran. Und dann erfährt man auf einmal, ach so, warte, der Termin, der ist gar nicht frei. Es gab eine Doppelbuchung.
Ja, Timur ist damals natürlich sofort angerufen worden und ja, er ist noch nicht abgetaucht, noch nicht, obwohl er ja wusste, dass das Ganze jetzt aufgeflogen war. Aber er hat dieses ganze Spiel dann trotzdem noch ein bisschen weitergespielt. Er hat von einem Versehen gesprochen, das ihm total leid tut und das ihm natürlich auch peinlich ist. Und er hat es dann tatsächlich nochmal geschafft, dass die beiden Brautpaare sich geeinigt haben. Und zwar so, dass ein Brautpaar die Feier um eine Woche nach vorne gezogen hat. Dafür wurden natürlich wieder Rabatte zugesagt. Aber er wusste natürlich auch, dass das Geld weg war für diese Feiern, also dass sie gar nicht stattfinden konnten.
Ja, der muss so ein guter Lügner gewesen sein, dass er das geschafft hat. Also da steht eine Braut, die gerade über Facebook erfahren hat, hey, meine Hochzeit kann nicht stattfinden. Und dann ist die wahrscheinlich sauwütend gewesen, ruft da an und weißt du, sie geht rein in das Gespräch und sagt so, das ist Unverschämtheit und kommt raus mit, ja, dann heiraten wir halt eine Woche vorher, ist ja kein Thema. Also ich finde es unfassbar.
Er war gut, er war richtig, richtig überzeugend, ja, offenbar.
Offensichtlich. Und was Timur noch gemacht hat, er hat um Verschwiegenheit gebeten. Er hat den Brautpaaren sowas gesagt wie, ja, bitte erzählt das meiner Chefin nicht, sonst kriege ich Ärger. Und die haben das tatsächlich auch nicht gemacht.
Der Ärger hat ihn dann trotzdem glücklicherweise noch eingeholt. Das war für ihn, ja, der Anfang vom Ende. Fast zeitgleich ist damals nämlich noch einer Firma aufgefallen, dass man zwei Aufträge für zwei Hochzeiten hatte, die am selben Tag in derselben Location beim Hof Niermann stattfinden sollten. Und die Firma, die wusste auch, das geht doch eigentlich gar nicht.
Ja, und das war dann auch der Zeitpunkt, wo Timur dann abgetaucht ist. Er war weg, danach kam dann alles raus, da flogen die Doppelbuchungen auf, die Dreifachbuchungen, da wurde bekannt, dass die Anzahlungen nicht auf den Konten des Hofes gelandet sind, ja, und auch, dass das ganze Geld weg ist.
Bei der Polizei sind dann damals reihenweise Anzeigen eingegangen. Am Ende waren es über 60 Brautpaare, die betrogen worden sind. Und manche haben sich sogar auf der Polizeiwache getroffen und dann da kennengelernt. Und es gab später sogar eine WhatsApp-Gruppe, in der sich die Betroffenen dann ausgetauscht haben.
Was für die Paare halt besonders schlimm war, ist, dass sie ausgerechnet von dem Mann betrogen worden sind, dem sie so voll vertraut haben. Und es hat ja wirklich alles so ausgesehen, als wenn es perfekt ist. Timur hat die Brautpaare sogar zum Probeessen eingeladen, damit sie das Menü schon mal probieren können. Obwohl, eingeladen ist natürlich das falsche Wort. Das Probeessen mussten die Paare natürlich auch bezahlen. Das meiste waren so Beträge von um die 180 Euro.
Ja, er hat sie aber auch auf dem Hof herumgeführt, weshalb seine Chefin ja auch immer gedacht hat, dass alles okay ist. Woran man ja auch nochmal sehen kann, dass das richtig ist, was Richter Michael Reak damals im Urteil gesagt hat, dass wahrscheinlich jeder von uns auf Timur reingefallen wäre. Ich meine, welche Sicherheiten hätte man sich denn sonst noch geben lassen sollen? Man hat die Verträge, man hat die Quittung über die Anzahlung, man hat den Termin, das Probeessen. Ja, also mir fällt dann auch nicht mehr viel ein.
War, was dann aber richtig schäbig war, als die Betrugsvorwürfe bekannt geworden sind, da hat Timur erstmal so getan, als wenn er damit überhaupt nichts zu tun hat. Bevor er nämlich abgetaucht ist, hat er nämlich noch gesagt, das ist alles auf Anweisung meiner Chefin passiert. Sie hat auch die ganzen Anzahlungen bekommen, was natürlich wieder mal total gelogen war.
Ja, und das war natürlich eine Lüge mit echt Konsequenzen. Das hat nämlich erstmal dazu geführt, dass der Hof komplett in Verruf geraten ist. Zumindest für einige Zeit, aber halt völlig zu Unrecht. Aber man kann sich's halt auch vorstellen, wenn das erstmal rumerzählt wird über Social Media, dass der Hof betrogen hat und so. Das kann einem schon so richtig das Genick brechen. Das kann echt existenzgefährdend sein. Bei den Bewertungen im Internet war es dann mit den Lobeshymnen auch sofort vorbei. Da standen jetzt so Einträge wie Finger weg und so.
Die Betreiber, die haben damals natürlich sofort versucht, den guten Ruf des Hofes zu retten. Sie haben die betroffenen Brautpaare sogar zu einer Infoveranstaltung eingeladen, auf der sie dann auch immer wieder gesagt haben, wir hatten absolut keine Ahnung, was unser Mitarbeiter, was Timur hier getrieben hat. Wir sind selbst betrogen worden. Wir können nichts dafür, dass die Anzahlungen alle weg sind. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, das war natürlich jetzt in dem Moment nicht unbedingt das, was die Brautpaare hören wollten.
Ja, es gab nämlich auch Brautpaare, die die Betreiber des Hofes sofort verklagt haben, so nach dem Motto, der Betrug ist bei euch passiert, also wollen wir das Geld auch von euch zurück. Aber das war gar nicht so einfach. Die meisten haben sich am Ende ohne Prozess geeinigt. Dafür soll von Seiten des Hofes allerdings ein richtig hoher Kredit aufgenommen worden sein, um halt den Brautpaaren die Anzahlungen zurückzuerstatten oder zumindest einen Großteil.
Ja, die Details dieser Einigung, die kennen wir natürlich nicht, aber wir wissen, dass der Hof einen Kredit aufgenommen hat von ja so ungefähr 200.000 Euro und das muss man den Betreibern ja auch richtig hoch anrechnen. Also egal, wie das jetzt rechtlich aussieht, sie haben das Geld ja nun mal wirklich nicht kassiert, die Anzahlung. Die Anzahlungen sind weg, damit war der Mitarbeiter irgendwo untergetaucht, er hat alles verzockt. Trotzdem hat der Hof dann selbst Geld aufgenommen, richtig hohe Kredite, um sich mit den Brautpaaren zu einigen, um in ja einen Teil, einen großen Teil, vielleicht auch alles zurückzuzahlen. Also Hut ab in der Situation.
Na, die haben halt Verantwortung übernommen, ne? Mhm. Ihr Mitarbeiter. Und dann, ja, also schon stark.
Ja, ganz anders als Timo. Der ist dann natürlich erstmal untergetaucht. Aber wer jetzt denkt, der hat sich irgendwo verkrochen und aufgehört, ja, der wird enttäuscht. Er hat natürlich sofort weitergemacht mit seinen Betrügereien. Und zwar wieder als falscher Vermieter. Timo soll deutschlandweit Mietverträge über Wohnungen abgeschlossen haben, die ihm natürlich gar nicht gehört haben. Und das ist dann ganz ähnlich abgelaufen wie auf dem Waltropper Hof Niermann. Die Wohnungssuchenden haben eine hohe Kaution überwiesen, natürlich im Vertrauen darauf, dass sie den Mietvertrag dann auch bekommen werden. Und durch diesen Betrug hat Timo dann nochmal ja ein paar tausend Euro verdient.
Ja, ein halbes Jahr ging das ungefähr so. Aber im März, am 17. März 2022, da war dann auch das vorbei. Da ist Timur festgenommen worden und zwar am Hauptbahnhof in Essen. Er ist damals mit dem Zug gekommen, er ist aus Hamburg angereist und als er ausgestiegen ist, da hat die Polizei schon auf ihn gewartet. Was wohl passiert ist, einer seiner früheren Komplizen, mit dem er diese Vermietermasche zusammen gemacht hat, der hat ihn wohl verraten, der hat sich wohl bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, Achtung, der kommt jetzt da in Essen an. Ja, warum hat er das gemacht? Er war wohl sauer, dass Timur nicht mehr unter seinem eigenen Namen aufgetreten ist, sondern immer den Namen seines Komplizen, der wohl schon längst ausgestiegen war, benutzt hat. Ja, und da hat er dann gesagt, okay, das mache ich nicht mehr mit und deshalb hat er ihn verpfiffen.
Ich finde es ein bisschen gut, dass der Betrüger dadurch festgenommen wurde, dass er von seinem Komplizen selber betrogen hintergangen wurde.
Karma.
Ja, da schließt sich der Kreis dann. Ne?
Ja, im Juni 2022, also nur rund 3 Monate nach der Festnahme, hat am Bochumer Landgericht dann der Prozess begonnen. Nur eine Woche vorher hat seine Frau übrigens ihr zweites gemeinsames Kind zur Welt gebracht, eine Tochter. Die Geburt hat Timo natürlich nicht mitgekriegt, weil er ja in U-Haft saß. Und bei der Geburt des ersten Kindes war er ja im Wettbüro. Das haben wir ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Also er hat die Geburten von beiden Kindern verpasst.
Ja, er hat seine Tochter dann tatsächlich das erste Mal gesehen, als der Prozess dann begonnen hat. Seine Frau ist da auch gekommen ins Bochumer Landgericht zum Prozessauftakt. Sie hat auch ihr Baby dabei gehabt. Und ja, was dann passiert ist, Timur, der ist ja reingeführt worden von den Wachtmeistern, hat sich auf seinen Platz gesetzt an der Anklagebank und er hatte dann aber die ganze Zeit erstmal nur Augen für seine Frau und für sein Baby. Richter Michael Reak, der musste ihn dann sogar irgendwann richtig ermahnen, dass er sich jetzt endlich auf den Prozess konzentrieren soll. Was er ihm damals gesagt hat, das war sowas wie, ab sofort spielt die Musik jetzt hier vorne. Ja, und danach war Timur dann auch bei der Sache.
Was hat er denn zu den ganzen Vorwürfen dann gesagt? Hat er dann wieder versucht, sich da so elegant rauszuwinden?
Nein, hat er diesmal nicht gemacht. Er hat sofort ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er hatte sich auch gut vorbereitet. Er hatte im Gefängnis alles aufgeschrieben, was er den Richtern sagen wollte, ganz klassisch, mit einem Stift auf insgesamt 16 Seiten. Ja, und das waren dann so Sätze wie, ich bin für alles verantwortlich, Schuld ist aber die Spielsucht. Und er hatte auch ein paar Worte für die Brautpaare parat. Da hat er zum Beispiel gesagt, ich hoffe, dass sie den schönsten Tag ihres Lebens doch noch irgendwie genießen konnten. Und er hat dann auch noch drangehängt, es tut mir von Herzen leid, er hat auch geweint, aber das würde ich sagen, das war eher mehr Selbstmitleid. Das war nämlich genau an dem Punkt, wo er erzählt hat, dass er die Geburt seines Sohnes verpasst hat. Darüber hatten wir ja vorhin schon kurz gesprochen.
Und wie haben die Brautpaare reagiert? Also von denen waren ja auch bestimmt einige da und es waren ja auch nicht gerade wenige. Also da saßen ja bestimmt ziemlich viele, ziemlich saure, entweder frisch verheiratete oder eben nicht verheiratete Paare.
Ja, die sind als Zeugen vernommen worden. Vorher durften sie dann ja nicht teilnehmen am Prozess. Aber ja, ich glaube, die waren immer noch natürlich entsetzt, was passiert ist und waren auch immer noch sauer, aber die waren auch immer noch geschockt, dass ihnen das passiert ist. Da war zum Beispiel ein Mann, der hat den Richtern gesagt, das war die größte Enttäuschung meines Lebens, der, und damit meinte er Timo, der hat uns astrein an der Nase herumgeführt und ich habe es nicht gemerkt. Und das ist dann halt wieder sowas, wo man denkt, hätte ich das merken können, hätte ich es nicht merken können. Sie haben es nicht gemerkt, weil man es wahrscheinlich ja tatsächlich nicht merken konnte.
Timo ist dann wegen Betrugs in 63 Fällen zu 4,5 Jahren Haft verurteilt worden. Und ja, man muss das so traurig sagen, wenn Timo das nächste Mal entlassen wird, ist es eigentlich komplett egal, was für einen Job er macht, wo er arbeitet, denn er wird nie wieder viel Geld verdienen können, weil ja schon sofort eigentlich immer alles gepfändet wird. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, dass sich seine Schulden auf rund 400.000 Euro belaufen und das wird er, wenn er nicht plötzlich eine ganz lukrative Karriere einschlägt, das wird er nicht zurückzahlen können.
Das ist ihm natürlich auch bewusst, das hat er im Prozess auch selbst gesagt. Er hat gesagt, dass ich das Geld irgendwann zurückzahlen kann, das wird fast unmöglich sein.
Hat er das Urteil denn eigentlich dann direkt angenommen?
Ja, hat er sofort. Die 4,5 Jahre, die die Richter damals verhängt haben, die sind aber nicht alles, was er absitzen muss. Obendrauf kommt noch der Rest aus der früheren Strafe, die damals nach 2/3 zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Das hatten wir vorhin ja schon mal erwähnt. Da sind noch 2 Jahre offen. Er ist ja da auch zu ungefähr 6 Jahren verurteilt worden, hat 4 Jahre abgesessen, 2 sind jetzt noch offen. Ja, und die kommen jetzt auf diese 4,5 Jahre wieder obendrauf, sodass wir dann wieder bei 6,5 Jahren sind.
Ja, 6,5 Jahre, das ist halt schon ganz schön lange, wenn man jetzt eben bedenkt, dass er eine Frau und 2 wirklich kleine Kinder hat, vor allem seine Tochter. Die wird ihn ja gar nicht kennenlernen. Die wird ohne ihren Papa aufwachsen. Die kann immer die erzählen, wie sie ihren Vater zum ersten Mal gesehen hat, als er auf der Anklagebank saß. Also ja, das Familienleben, das wird er jetzt erstmal für sehr viele Jahre verpassen.
Ja, und was ist mit den Sachen passiert, die er danach noch gemacht hat? Also er hat da ja nochmal sich als Vermieter ausgegeben für irgendwelche Wohnungen und so weiter.
Ja, die Richter am Bochumer Landgericht, die haben das damals nicht mitverhandelt. Für die war der Fall aber wichtig, weil sie Timo ja dann damals in U-Haft genommen haben, wegen Wiederholungsgefahr. Wir wissen nicht so genau, was aus diesen Fällen geworden ist, weil das sind Verfahren, die laufen in ganz Deutschland bei verschiedenen Staatsanwaltschaften. Ich habe zur Vorbereitung für unseren Podcast auch nochmal mit dem Richter, mit Michael Reak, telefoniert und habe nochmal gefragt, ob er weiß, was da rausgekommen ist. Der hat dann nochmal bei der Bochumer Staatsanwaltschaft nachgefragt, aber wir wissen es nicht. Was man aber sagen kann, dadurch, dass Timur das Bochumer Urteil damals sofort angenommen hat, hat er aus seiner Sicht zumindest alles dafür getan, dass diese weiteren Fälle, die dann noch passiert sind, dass die dann vielleicht eingestellt werden, weil man einfach sagt, das ist das, was dahinter steckt. Ja, wenn man da jetzt auch noch ein Urteil sprechen würde, dann wird das wieder alles zusammengezogen und dann wird das Gesamturteil, das Bochumer Urteil gar nicht so groß verändern. Also es kann sein, dass die Sachen eingestellt worden sind. Es kann sein, dass vielleicht auch noch was Kleines nachkommt. Das kriegen wir einfach nicht raus.
Allein das zeigt ja schon, wie viele Fälle es gab. Also wie viel Scheiße der gebaut hat, wie viele Menschen der um ihr Geld gebracht hat. Ob jetzt als Vermieter oder Hochzeitsplaner oder als Fußballtrainer oder,
Erpresser,
oder.
Erpresser.
Erpresser, ja. Oh Gott, stimmt. Ja.
Also. Immer so selbstzerstörerisch. Immer so, dass der ja gar nicht, also er hat ja nur in diesem Moment gelebt und Hauptsache jetzt Geld, Geld, Geld und es direkt wieder rausgeben. Aber der war ja kein in dem Sinne richtig schlauer Betrüger, der so seine Spuren verwischt hat und so. Er hat das zwar geschickt gemacht und so und er war voll charmant, aber er hat sich ja nicht Mühe gegeben, das irgendwie langfristig durchzuziehen.
Nee, der hat wahrscheinlich halt immer nur von heute bis zur nächsten Wette gedacht und so weiter und so weiter.
Ja, halt suchtkrank, ne?
Ja.
Ja, das haben die Richter nachher auch also ganz klar gesagt, er ist spielsüchtig. Die haben auch gesagt, er ist alkoholsüchtig, aber sie haben trotzdem keine Therapie angeordnet. Timo hat im Prozess ja gehofft, dass er eine Alkoholtherapie machen kann. Die Richter haben damals aber gesagt, das ist nicht das Kernproblem. Der Alkohol ist nicht das Kernproblem, das Problem ist die Spielsucht und deshalb haben sie diese Therapie, diese Alkoholtherapie auch nicht angeordnet.
Für die Brautpaare hoffe ich irgendwie, dass sie trotzdem noch eine schöne Hochzeit hatten. Also, dass trotz dieses ganzen blöden Zeugs, was einem dann ja auch wahrscheinlich auch diese ganze Vorfreude, die man ja trotzdem irgendwie hat, voll ruiniert, dass hoffentlich alle Paare irgendwie trotzdem noch irgendwo schön untergekommen sind.
Boah, das hoffe ich auch. Also gerade wenn du so in diesem Hochzeitsstress eh schon drin bist und eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann, dass man irgendwie den zu großen Brautstrauß hat oder den Schlüssel bei der Schwiegermutter in der Handtasche hat, dass dann sowas kommt. Oh, das ist echt, das wünscht man wirklich niemandem.
Nee. Es gab auf jeden Fall Brautpaare, die gesagt haben, wir lassen uns das nicht kaputt machen. Wir werden unsere große Feier auf jeden Fall noch haben. Und ja, wir haben ja auch schon gesagt, dass sie, dass der Hof Niermann da einiges getan hat, um den Schaden wieder gut zu machen oder zumindest zum Großteil zu begrenzen.
Das muss man ihnen auch echt hoch anrechnen.
Hm. Ja, war aber wahrscheinlich auch deren letzter Strohhalm. Ich meine, sonst ist dein Ruf ja einfach komplett hin, ne? Das ist ja, oh Gott. Weil ich meine, die Einzelheiten, wer da jetzt verantwortlich ist und so, ja, das interessiert am Ende keinen. Am Ende ist dieses, nee. Oh, das war der Hof Niermann und oh Gott, Leute, geht da niemals hin.
Ist auch immer noch in Castrop-Rauxel im Begriff. Also das erinnert man, da erinnert man sich noch dran, in Waldrop natürlich auch, ja. Ich bin einfach nur froh, dass ich schon geheiratet habe. Ich mache so 3 Kreuze im Kalender. So, ich habe schon geheiratet und ich habe letztens sogar einen Mietvertrag unterschrieben.
Und ich habe damals bei meinem Schwager geheiratet, der hatte nämlich ein Restaurant. Und wenn der uns reingelegt hätte, das wäre dann erstmal so richtig mies gewesen.
Ja, danke Leute. Ich habe noch nicht geheiratet. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich bin ja safe, alles gut. Ich melde mich einfach wieder bei Facebook an und wenn ich dann doch mal eine Location habe, dann checke ich einfach, ob es da schon eine Brautpaar gibt, das den gleichen Termin hat. Ja, vielen Dank, Jörn, dass du uns diese Folge mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Ja, wir hören uns dann alle beim nächsten Mal.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Ciao.